Ja, okay. Was habe ich denn jetzt auf einem? Ach so. Ja, okay. So, das wird so ein bisschen, wird so etwas unter einer Stunde sein, was ich versuchen werde vorzutragen. Wir haben gedacht, dass es sinnvoll wäre, so beim Redaktionstreffen uns nochmal so über die Frage der Ethik etwas grundsätzlich zu vergewissern. Die Corona-Situation ist da nicht unbedingt der Grund, sondern ein Anlass. Denn die Frage der Ethik taucht ja immer wieder auf, wenn es darum geht, nicht nur die Corona-Krise, sondern Krisen generell zu managen. Im Fokus bei dem Ruf nach Ethik steht die Frage, wie durch ethische Orientierungen Handeln in Übereinstimmung gebracht werden kann mit dem, was für systemrelevant gehalten wird. Im Blick auf die Corona-Krise waren solch ethische Fragen, wie kann der angesichts von Triagen ethisch korrekt eine Selektion vornehmen zwischen denen, die noch behandelt werden können und denen, für die sich eine Behandlung vermeintlich nicht mehr lohnt. Wenn es um Ethik geht, dann kommt niemand an dem Oberlehrer der Ethik, nämlich Kant, vorbei. Von daher will ich im ersten Teil den Versuch machen, diese Problematik der Ethik noch einmal bei Kant zu die Frage der Ethik noch mal, der Frage der Ethik noch mal im Blick auf Kant nachzugehen. In einem zweiten Teil einige Facetten zur Ethik in der Krise des Kapitalismus. Und im dritten Teil werde ich so ein paar Anmerkungen machen zur Frage, was hat es mit der Normativität der Demokratie als offener Gesellschaft auf sich, was ja hinter dem Ruf zur Rückkehr, nach Rückkehr zur Normalität steht. Also, zunächst mal zu Kant. Als mehr oder weniger heimlicher Schiedsrichter in ethischen Streitfragen steht bei ethischen Fragen in der Regel Immanuel Kant im Hintergrund. Er genießt Ansehen, weil sich seine Ethik mit Vorstellungen von Autonomie und Freiheit verbindet und daher mit dem Selbstverständnis einer, wie es immer wieder heißt, offenen und demokratischen Gesellschaft konvergiert. Kantsche Ethik steht im Zusammenhang des Scheiterns der reinen Vernunft. Gemeint ist damit die Metaphysik. Sie stößt angesichts der Frage nach der Erkenntnis Gottes auf eine Grenze, die sie nicht überwinden kann und scheitert in ihrem Anspruch, eine stringente Erklärung für den Ursprung und das Ziel alles Seienden, also philosophisch alles Geschaffenen, alles Bedingten, alles Kontingenten, in einem absoluten und vollkommenen Sein, nämlich Gott, zu geben. Im Scheitern an der Erkenntnis Gottes scheitert die reine Vernunft und mit ihr die Metaphysik. Das Sein Gottes lässt sich zwar denken, aus der begrifflichen Denkbarkeit Gottes kann jedoch nicht, wie es im sogenannten ontologischen Gottesbeweis geschah, auf die Existenz Gottes geschlossen werden. Ob das, was gedacht wird, zu Recht gedacht wird, also ob der Idee der reinen Vernunft eine Wirklichkeit entspricht, kann nicht bewiesen werden. Angesichts des Scheiterns der reinen Vernunft kommt es nun zu dem, was die Kantsche Wende von der theoretischen, also der reinen, zur praktischen Vernunft genannt wird. Damit kommt dann die Ethik ins Spiel. Auch hier sind die metaphysischen Fragen nicht einfach verschwunden. Sie wandern nur in die praktische Vernunft ein. Sie wird nun zu einer Prüfungsinstanz für die Tragfähigkeit metaphysischer Reflexion. Da, wo die reine Vernunft auf ihre Grenzen stößt, genau da tauchen Kants berühmte Fragen auf. Zitat: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? was darf ich hoffen? Zitat Ende. In diesen Fragen findet das spekulative und das praktische Interesse der Vernunft zusammen. Die dritte Frage, nämlich die nach der Hoffnung, wird zum Schlüssel für die übrigen Fragen. Sie ist, so Kant, praktisch und theoretisch zugleich. Zitat Ende. Das wird deutlich, wenn Kant sie in der Frage formuliert, jetzt wieder original Kant, wenn ich nun tue, was ich soll, was darf ich alsdann hoffen? Kants Antwort, alles Hoffen geht auf Glückseligkeit. Was wir angesichts dieser Hoffnung tun können, ist, uns der Hoffnung auf Glückseligkeit würdig zu erweisen. Also, tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein. Zitat Ende. Die Verbindung von Glückseligkeit und Moral ist nun an die Voraussetzung geknüpft, dass das Handeln aller im Einklang mit den Gesetzen der Moral steht. Die Erfahrung aber zeigt, dass sich nicht alle an diese Voraussetzung halten. Um an der Verbindung von Glückseligkeit und Moral festhalten zu können, muss nun Gott postuliert werden. Ohne Gott könnten die moralischen Gesetze nicht als Gebote für jeden verstanden werden, da sie nicht mit Verheißungen und Drohungen verbunden werden könnten. Gott wird also als oberster Richter in Sachen Moral gebraucht, um eine Lücke in der praktischen Vernunft zu schließen. Damit ist zugleich die Metaphysik neu fundiert, als, wie Kant es genannt hat, Metaphysik der Sitten und des moralischen Handelns. Und aus der reinen Vernunft ist der nicht oder der aus der reinen oder mit Mitteln der reinen Vernunft nicht zu beweisende Gott findet nun einen Ort als Postulat der praktischen Vernunft. Nun spielt Gott als Postulat der praktischen Vernunft inzwischen keine Rolle mehr in der Ethik. Das ändert aber nichts daran, dass das Erbe des philosophischen Bezugs auf Gott weiterwirkt in immanenten, gleichsam metaphysischen Setzungen und Verabsolutierungen. So in der Unbedingtheit des Sollens, also der moralischen Verpflichtung, ebenso wie in der Unbedingtheit der Freiheit. Der Grund des Sollens, also der Verpflichtung und mithin die Unbedingtheit seines Anspruchs, ergibt sich weder aus der Natur des Menschen noch aus weltlichen Umständen, sondern nach Kant a priori aus der reinen Vernunft. Zitat, dieses Sollen drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders als ein bloßer Begriff. Zitat Ende. Deshalb kann die Vernunft autonom gegenüber empirischen Zusammenhängen und physischen Neigungen, wieder Zitat Kant, sich mit völliger Spontanität eine eigene Ordnung nach Ideen machen, in die sie die empirischen Bedingungen hineinpasst. Die Unbedingtheit des Sollens als metaphysischer Begriff der reinen Vernunft impliziert die Freiheit zu wählen und damit die Freiheit des Willens. Im Gebrauch ihrer praktischen Vernunft stoßen Menschen darauf, dass Freiheit als sittliche Wahlfreiheit in ihrer Erfahrung als Faktum gegeben ist. Diese Erfahrung drängt die Idee der Freiheit als notwendige Unterstellung auf. Ohne die Idee der Freiheit kann es kein sittliches Handeln geben. Ihren Grund hat sie aber nicht in faktischen Erscheinungen, sondern a priori in der Vernunft selbst. Ebenso wie dem Sollen wird auch der Freiheit der Charakter des Unbedingten und damit des Absoluten zugesprochen. Sie findet ihre Verwirklichung im reinen Willen. Ihm entspricht der reine Verstand. Wie dieser allein aus sich selbst Kategorien hervorbringt, so wird der reine Wille als guter Wille eine sittlich gute Handlung hervor. Er ist, Zitat Kant, nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung eines vorgesetzten Zwecks, sondern allein durch das Wollen, das ist in sich gut. Damit sind nun keine inhaltlich bestimmten Gebote und Verbote begründet, sondern ein rein formales Sittengesetz, das Sollen, die Pflicht als solche. Angesichts der Unbedingtheit dieses Sollens kann es keine bedingten, also an inhaltliche Bedingungen gebundenen Imperative und Verpflichtungen geben, sondern nur den formalen, also nicht an Inhalte gebundenen kategorischen Imperativ. Er gilt allgemein, also unabhängig von inhaltlichen und zeitlich-geschichtlichen Bedingungen. Sein einziges Kriterium ist ein formales, das der Verallgemeinbarkeit. Zitat Kants: Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien denken, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten. Zitat Ende. Ein Imperativ gilt also dann als sittlich verpflichtendes Gebot, wenn er verallgemeinerungsfähig ist, also unabhängig von seinem Inhalt. Eine reine Form, das heißt eine von den Menschen können real nicht in den abstrakten Sphären reiner Verpflichtung und reiner Freiheit, sondern nur unter realen Bedingungen, unter denen sie unbedingte Sollen und unbedingte Freiheit zur Geltung bringen, leben.
Entschuldige, Harry, kannst du das nochmal wiederholen? Du warst kurz weg.
Mit der reinen Form nochmal loslegen?
Ja.
Also, die Argumentation bei Kant ist ja, die Begründung des Sollens und der Freiheit sind unbedingt, also nicht belastet mit irgendwelchen Bedingten und deshalb eine reine Form. Eine reine, das heißt inhaltsfreie Form. Und dasselbe gilt auch für den kategorischen Imperativ, der rein formal ist und nur so verallgemeinerungsfähig. Und dann nochmal zusammengefasst, eine reine Form, das heißt eine von den Bedingungen der Materialität, von Zeit, Geschichte, Inhaltlichkeit bereinigte Form des Unbedingten, kann es aber in der realen und bedingten Welt nicht geben. Menschen können real nicht in den abstrakten Sphären reiner Verpflichtung und reiner Freiheit, sondern nur unter realen Bedingungen leben, unter denen sie unbedingtes Sollen und unbedingte Freiheit zur Geltung bringen. Unbedingtes Sollen und unbedingte Freiheit können sie nur an bedingter und kontingenter Materialität, nämlich an Inhaltlichkeit, vollziehen. Deshalb ist in Kants reinem Sollen immer schon ein reales, inhaltlich bestimmtes Sittengesetz und in Kants Idee der Freiheit immer schon ein realer sozialer Ort vorausgesetzt. Historisch ist dies die reale Gesellschaft des sich konstituierenden Kapitalismus. Deren Materialität, sprich Inhaltlichkeit, findet aber keinen Eingang in die reine Form des Sollens und der Freiheit. Sie kommt erst nachträglich zur Geltung als faktisches Sittengesetz, als Freiheit im Rahmen der vorausgesetzten faktischen Verhältnisse. Damit wird die Unbedingtheit des Sollens und der Freiheit zur Legitimation genau dieser vorausgesetzten Verhältnisse. Kants reine Formen des Sollens und der Freiheit werden zu Kategorien, mit denen der Sinn für Pflicht an sich eingeschärft wird. Reale Verpflichtung kann aber nicht an sich, sondern nur in Verbindung mit einem materialen Objekt verwirklicht, also real bzw. realisiert werden. Diese Verbindung herzustellen bleibt, man höre, dem gesunden Menschenverstand, beziehungsweise wie Kant das wörtlich nennt, dem gemeinen Verstand überlassen, nämlich dem, was alle Menschen angeht. Die Erfüllung der Pflichten kann den gemeinen Verstand nicht übersteigen. Er ist verbunden mit dem Sittengesetz, das wiederum gemein, also allgemein ist und für alle unbedingte Geltung beansprucht. Kants Metaphysik der Verpflichtung begründet also keine inhaltlich neue Moral, sondern bezieht sich auf die herrschende Moral des allgemeinen Sittengesetzes, wie er sie in der Entwicklung des Kapitalismus vorgefunden hat. Die moralische Verpflichtung interessiert sich nicht für die Begründung oder gar für die Kritik der Sitten bzw. des Sittlichen und schon gar nicht für die damit verbundenen Verhältnisse, sondern verpflichtet auf die herrschende Sittlichkeit, setzt sie also samt der Verhältnisse, mit denen sie einhergeht, begründungs- und kritiklos voraus. Als leere Formen können also nicht, also auch leere Formen können also nicht einfach aus der Geschichte aussteigen, sondern müssen sich immer wieder mit geschichtlicher Materialität, sprich Inhaltlichkeit, verbinden. Sie verbinden sich mit unterschiedlichen Konstellationen bis hin zu solchen, in denen Mord als Ergebnis der Erfüllung moralischer Verpflichtung angesehen wird. Um ein Beispiel zu nennen. In ihrem Bericht über den Prozess gegen Eichmann schreibt Hannah Arendt, Eichmann habe mit großem Nachdruck beteuert, sein Leben lang den Moralvorschriften Kants gefolgt zu sein und vor allem im Sinne des Kantschen Pflichtbegriffs gehandelt zu haben. Die Vernichtung der Juden wurde so zu einer sittlichen Verpflichtung. Sie kann kalt und routiniert, ohne Empfinden für das Leiden der Opfer, exekutiert werden. Sie kann aber auch noch einmal durch die Schwere der Verantwortung überhöht werden, wie dies in einer Rede Himmlers deutlich wird. Darin betont er die Last, die mit der Vernichtung der Juden zu tragen sei. Zitat: Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Zitat Ende. Die Schwere des Entschlusses liegt darin, dass auch Frauen und Kinder vernichtet werden müssen. Himmler hielt sich, Zitat, nicht für berechtigt, die Männer auszurotten und die Räscher in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Zitat Ende. Seine Sorge galt denen, die den Entschluss durchführen mussten, jetzt wieder Zitat, ohne dass unsere Männer Schaden an Geist und Leben erlitten hätten. Der Weg zwischen den beiden bestehenden Möglichkeiten, entweder rot zu werden, herzlos zu werden und menschliches Leben nicht mehr zu achten oder weich zu werden und durchzudrehen, bis hin zu Nervenzusammenbrüchen, lag nahe. Zitat Ende. Zu einer Ruhmestat wird es in diesem Zusammenhang dann dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, so wieder wörtlich, anständig geblieben zu sein. Der Anstand, die Übereinstimmung mit dem, was sittlich ansteht, wurde also gewahrt.
Harry?
Ja?
Harry? Bloß ja. Kurz, ich bin jetzt da am Telefon.
Okay.
Ja, mach also weiter.
Dann mach ich weiter. Ja, prima. Der Anstand, die Übereinstimmung mit dem, was sittlich ansteht, wurde gewahrt. Der Massenmord ist sittlich geboten und durch die Last der Verantwortung, die von den Tätern in Erfüllung ihrer Pflicht übernommen wurde, überhöht. Die Ermordeten wurden zu Opfern einer Pflichterfüllung, bei der alle Empfindsamkeit für die Opfer ausgeschaltet ist, damit die Täter nicht roh werden und die Achtung vor dem menschlichen Leben nicht verlieren. Nicht zufällig spielt die Beziehung zu Kants Moral auch im juristischen Bereich eine wichtige Rolle und wurde ja in einem Prozess von Eichmann zur Geltung gebracht. Wie die Ethik ist auch das Recht seinem Wesen nach rein formal, das heißt inhaltsleer, kann aber, so Robert Kurz, mit beliebigen Inhalten gefüllt werden. Es gibt kein formales Kriterium, das verhindern könnte, dass Rassismus und Antisemitismus Gesetzeskraft erlangen können. Mit anderen Worten, auch der Massenmord konnte rechtspositivistisch ablaufen, so Robert Kurz. Er verortet das Unheimliche an der Mordmaschine der Nazis darin, dass sie streng normativ lief, auch im juristischen Sinn. Genau das liegt ganz in der Logik des Kantschen Formalismus. Nach Kant kann sich ein vernünftiges Wesen die Maximen, die es, Zitat, als praktische allgemeine Gesetze leiten, nur als solche Prinzipien denken, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten. Dann aber bleibt von einem Gesetz, wenn man alle Materie, das ist jeden Gegenstand des Willens davon absondert, nichts übrig als die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung, so Kant. Für diese leere Form mit Geltung ohne Bedeutung ist jeder Inhalt sekundär bzw. gleichgültig. Während die leere Form eines allgemeinen Willens die Nazi-Diktatur als Ausnahmezustand legitimierte, vermengt sich in der Krise des Kapitalismus das, so Robert Kurz, diktatorische Moment nicht nur mit den demokratischen Prozedere, es mischt sich auch mit der postpolitischen, postsouveränen Anomie, sodass die Mixtur aus demokratischem Rechtspositivismus, Momenten des Ausnahmezustandes und anomischen Prozessen Ausdruck kapitalistischer Krisenverhältnisse ist. Sondern auch im Zusammenhang der Verwilderung der Verhältnisse und der Subjekte zeigt. Im zweiten Teil will ich ein paar Anmerkungen machen zur Ethik in der Krise des Kapitalismus, zur sogenannten Gerechtigkeitsethik, zur Diskursethik als Zaubermittel in ihrem Prozedere und zum Höhepunkt der Ethik in der Eigenverantwortung als Ethik der Selbstunterwerfung. Also zur Gerechtigkeitsfrage. Seit Beginn der 1970er Jahre spitzt sich der prozessierende Widerspruch der kapitalistischen Produktion zu einer finalen, das heißt immanent nicht mehr überwindbaren Krise zu. Mit der sich nun durchsetzenden mikroelektronischen Revolution lässt sich der Verlust an Arbeitssubstanz nicht mehr kompensieren. Die politische Antwort ist die neoliberale Rezeptur von Deregulierungen und Privatisierungen. Sie wird legitimiert mit der Rhetorik der Freiheit des Marktes, der seine kreativen Kräfte entfalten soll, die angeblich ein Marktgleichgewicht herstellen und anknüpfend an die unsichtbare Hand von Adam Smith Wohlstand für alle versprechen. Die Freiheit des Marktes soll verwirklicht werden, wie es Popper immer wieder betont hat, in einer freien und offenen demokratischen Gesellschaft. Die neoliberalen Reformen zeigen, was das real heißt. Sie sind in den westlichen Zentren verbunden mit Sozialabbau und Repression gegen diejenigen, deren Arbeit nicht zu verwerten ist. In Ländern der Peripherie, in denen es sozial kaum etwas abzubauen gibt, kommt es zunächst einmal zur Verschärfung der Repression, Zwecksicherung der Freiheit. Im Blick auf Chile, das unter Pinochet mit Hilfe der Chicago-Schule und Milton Friedman ein neoliberales Modell per excellence zu kreieren versuchte, hat der Ökonom und Theologe Franz Hinkelammert das auf die Formel gebracht: Sozialstaat versklavt, Polizeistaat macht frei. Gegen die mit dem Markt verbundenen offensichtlichen Ungerechtigkeiten wird nun in der Ethik die Gerechtigkeitsfrage in Stellung gebracht. Sie soll einen Beitrag leisten gegen die Freiheit des Marktes und die mit ihr verbundenen Prozesse sozialer Spaltung Gerechtigkeit durchzusetzen. Als politische Ethik klagt sie den Primat der Politik gegenüber den Kategorien des Marktes ein. Sie soll Gerechtigkeit als re-regulierende Einbettung des entbetteten Marktes, durchgesetzt werden. In diesen Zusammenhang gehört John Rawls Theorie der Gerechtigkeit. Aus allgemeinen Prinzipien, sogenannten Gerechtigkeitsgrundsätzen, mit dem Zugang aller zu Rechten und Freiheiten, Chancen und Macht, Einkommen und Wohlstand, leitet er Perspektiven für eine Gerechtigkeitsordnung ab. Felder, in denen Gerechtigkeitsethik danach sucht, gesellschaftlich wirksam zu werden, sind sowohl Politikberatung sowie die Begleitung sozialer Bewegungen, in denen vielfach Gerechtigkeit von den Menschenrechten her stark gemacht wird. Darüber hinaus soll Ethik auch als sogenannte Wirtschaftsethik Gewicht bekommen und über das Verhalten wirtschaftlicher Akteure wirksam werden, die sich an einer Ethik der Gerechtigkeit orientieren. Solche Gerechtigkeitsethik wird mit umso mehr Bedeutung aufgeladen, je mehr sie sich angesichts der Verhältnisse als unwirksam erweist. Je mehr zudem die Zerstörung der ökologischen Grundlagen bewusst wird, soll auch hier Ethik helfen. Diesmal als Umweltethik, als Orientierung für wirtschaftliche und politische Akteure, ebenso wie für Konsumenten. Schließlich, darauf läuft das Scheitern des Primats der Politik hinaus, sind alle eigenverantwortlich und ethisch zur Quadratur des Kreises verpflichtet. Nur am Rande sei das Phänomen der Inflationierung von Ethik vermerkt. Von der Arbeits-, Wirtschafts- und Umweltethik über politische Ethik breitet sie sich bis hinein in alle möglichen Konfliktkonstellationen aus. So soll sie auch Abhilfe schaffen bei der Korruption, sowie klären helfen, inwieweit rassistisches, sexistisches, antisemitisches, ethisches und organistisches Reden und Verhalten von Funktionären noch tragbar erscheint. Gegen die Basisformen der Wertabspaltungsvergesellschaftung hat auch die Ethik der Gerechtigkeit, wie alle Ethik, nicht nur nichts einzuwenden, sie sind ihre unreflektierte Voraussetzung. Die ethischen Forderungen zielen auf den Anwendungsbereich innerhalb dieser Basisformen. Sie versucht, so Robert Kurz, zwischen den einander widersprechenden Interessen des partikularen, nackten Geldinteresses einerseits und eines sozial wie juridisch geregelten gesellschaftlichen Zusammenlebens dieser Partikularsubjekte andererseits humpelnd zu vermitteln. Zitat Ende. Mit der Krise der Wertabspaltungsvergesellschaftung brechen auch die Subjekte ein, deren Basis bekanntlich die Verausgabung von Arbeit ist und mit ihnen die Rechtsform. Wer kein Subjekt mehr sein kann, kann auch kein Rechtssubjekt mehr sein. Kann kein Rechtssubjekt sein, das Rechte auf Nahrung, Wohnung, Gesundheit, Leben und so weiter einfordern könnte. Auch auf dieser Ebene scheitert der Ruf nach Gerechtigkeit, einschließlich dem nach universellen Menschenrechten und aller Rhetorik von der Würde des Menschen. Als letzte ethische Illusion blamiert sich wohl die Vorstellung, mit Ethik ließen sich dann wenigstens noch die Prozesse der Barbarisierung bremsen oder abmildern. Die formale Seite dieser Ethik zeigt sich in der Diskursethik. Sie hat sich als demokratisches Zaubermittel für das Aushandeln von demokratischem Konsens herauskristallisiert. Sie knüpft an die Problematik an, dass sich Werte, Normen, Institutionen, ethische Urteile nicht mehr allgemein verbindlich mit ontologischen Wesens- und Ordnungsvorstellungen begründen lassen. Ethik darf also ganz im Sinne Kants nicht heteronom sein, sondern muss im Einklang mit der Freiheit der Subjekte und ihrem freien Willen stehen. Im Unterschied zu Kant soll die Ethik aber nicht eine Metaphysik der Sitten begründen, sondern Metaphysik frei bleiben. Dennoch braucht die Ethik ein Allgemeines, über das sie universal werden kann. Die diskursethischen Ansätze meinen dies in den Wahrheits- und Geltungsansprüchen gefunden zu haben, die Kommunikationspartnerinnen in Diskursen gegenseitig erheben. Grundlage für die Begründung von Normen ist eine ideale, herrschaftsfreie, weil gleichberechtigte Sprechsituation, in der sich die am Diskurs Beteiligten als gleiche und gleichberechtigte Partnerinnen anerkennen. Kants Metaphysik der Sitten ist dabei jedoch nicht verschwunden, sondern kommt in einer transzendentalen und idealisierten Sprechsituation zur Geltung. Es ist kein Zufall, dass die Diskursethik als besonders kompatibel mit der Demokratie angesehen wird, insofern sie eine Grundlage für das unendliche demokratische Aushandeln gegensätzlicher Optionen und Interessen zu sein scheint. Dabei entsteht der Eindruck, alle könnten zumindest über Stellvertreterinnen am Diskurs partizipieren. Auch solche Diskursethik bleibt formal. Sie kennt kein inhaltliches Kriterium. Die von ihr entwickelten normativen Orientierungen können Geltung beanspruchen, wenn das Verfahren des Diskurses unter den Bedingungen möglichst idealer, das heißt gleicher und herrschaftsfreier Kommunikation stattgefunden hat. Die Geltung ethischer Normen hängt also nicht an Inhalten, sondern an einem formal korrekten Verfahren, unter denen ein Konsens zustande gekommen ist. Die in den Verfahren vorausgesetzte ideale Kommunikation ist blind für ihre reale Verzerrung durch die herrschenden Verhältnisse, sowohl im Blick auf gesellschaftliche Asymmetrien als auch auf das Ganze der Herrschaftsverhältnisse, in die alle
Du bist wieder weg.
Gekommenen Konsens.
Harry,
sind also die.
Ja? Du warst wieder weg. Kannst du noch mal den letzten Abschnitt?
Kannst du mir sagen, wo ich weg war? Dann fange ich vielleicht nochmal bei der Diskursethik an.
Nee, soweit nicht, sondern es waren jetzt nur die letzten 2-3 Sätze.
Ah, okay. Also es ging dann darum, dass ich versuchen wollte, deutlich zu machen, dass die Diskursethik auch eine rein formale Ethik ist, weil sie sich nicht an Inhalten orientiert, sondern an einem formal korrekten Verfahren. Also Geltung können die Normen beanspruchen, die in einem korrekten Verfahren zustande gekommen sind. Und insofern bleibt eben auch die Diskursethik formal. Die von ihr entwickelten die Geltung ethischer Normen hängt nicht an Inhalten, sondern an einem formal korrekten Verfahren, unter denen ein Konsens zustande gekommen ist. Und das wäre jetzt nochmal neu und wichtig. Die in den Verfahren vorausgesetzte ideale Kommunikation ist blind für ihre reale Verzerrung durch die herrschenden Verhältnisse, sowohl im Blick auf gesellschaftliche Asymmetrien als auch auf das Ganze der Herrschaftsverhältnisse, in die alle am Diskurs Beteiligten eingebunden sind. Im vermeintlich ideal und herrschaftsfrei oder herrschaftsarm zustande gekommenen Konsens sind also die gesellschaftlichen Asymmetrien ebenso wie die gesellschaftlichen Fetischverhältnisse immer schon gegenwärtig und vorausgesetzt. Damit aber wird der Diskurs zu einer Verträglichkeitsprüfung ethischer Normen mit den herrschenden Verhältnissen, also der herrschenden Demokratie und des ihr entsprechenden Verständnisses von Verpflichtung und Freiheit. Ihr Kriterium der Universalisierbarkeit und damit der Geltung bleibt, entsprechend dem kategorischen Imperativ, ein formales, der formal im Diskurs ausgehandelte Konsens. Der Kantsche Formalismus findet seine Fortsetzung darin, dass die im Konsens ausgehandelten Normen Geltung beanspruchen können, nicht aufgrund inhaltlicher Evidenz, sondern aufgrund eines formal korrekten Verfahrens. Das alles mündet so als der letzte Schrei ein in das, was ich jetzt nennen möchte, Eigenverantwortung als Ethik der Selbstunterwerfung. Der Begriff der Verantwortung bei der Rede von der Eigenverantwortung macht bereits deutlich, dass diese Rede Anleihen bei der Ethik macht. Die politisch verstandene Ethik der Gerechtigkeit dementiert sich angesichts der ökonomischen Formen, die auf das Handeln einzelner Unternehmer bzw. Unternehmen oder auch Konsumenten zielende Wirtschaftsethik scheitert an den Systemzwängen, denen die Akteure ausgeliefert sind. Wer ethisch handelt, wird nicht im Sinne Kants mit Glückseligkeit belohnt, sondern droht aus dem Rennen geworfen zu werden. Nicht Ethik, eher bietet Korruption Auswege an. Ethische Verantwortung zerbricht an den Grenzen politischer und ökonomischer Systemzusammenhänge. Nun sollen es die in der Subjektform ebenfalls einbrechenden Individuen richten. Die ökonomisch und politisch gescheiterte Verantwortung sollen sie nun selbst übernehmen, eben als Eigenverantwortung. Unter dem Schein versprochener Emanzipation finden Autonomie und Freiheit nun in der Eigen- bzw. Selbstverantwortung zusammen. Die auf Autonomie und Freiheit basierende Ethik findet also ihre Vollendung in der eigenverantwortlich zu leistenden Selbstunterwerfung des unternehmerischen Selbst. Die ethischen Implikationen dieser Unterwerfung hat Ulrich Bröckling deutlich gemacht. Zitat: Das unternehmerische Selbst steht für ein Bündel aus Deutungsschemata, mit denen Menschen sich selbst und ihre Existenzweisen verstehen, aus normativen Anforderungen und Rollenangaben sowie aus institutionellen Arrangements, Sozial- und Selbsttechnologien, die und mit denen sie ihr Verhalten regulieren sollen. Anders ausgedrückt, das unternehmerische Selbst ist ein normatives Leitbild. Mit dem Leitbild des Individuums als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge, wie es die Sächsisch-Bayerische Zukunftskommission formuliert hatte, ist eine Norm gesetzt und ein Sollen, eine Pflicht formuliert, dem sich das Handeln zu unterwerfen hat. Mit den Sozial- und Selbsttechnologien von Kreativität, Empowerment, Qualität und Projekt werden die Mittel, mit denen die Pflichten des unternehmerischen Selbst zu erfüllen sind, als zu ergreifende Angebote gleich mitgeliefert. Voraussetzung dafür sind, darauf hat Luhmann hingewiesen, Prozesse der Individualisierung, in deren Rahmen wird, so Luhmann wörtlich, Individuum sein zur Pflicht, wohl auch zur Pflicht, von den angebotenen Sozial- und Selbsttechnologien privaten Gebrauch zu machen. Im Anschluss an Foucault versteht Bröckling die mit dem unternehmerischen Selbst verbundene Subjektivierung, Zitat, als einen Formungsprozess, bei dem gesellschaftliche Zurichtung und Selbstmodellierung in eins gehen, Zitat Ende. Und damit kann von einem Subjektivierungsregime geredet werden. Darin werden die Individuen zur Freiheit verpflichtet. Es ist die Verpflichtung, sich selbst den nicht thematisierten Verhältnissen zu unterwerfen, genau dafür Eigenverantwortung zu übernehmen. Dem entspricht der imperativische Ton in Leitbildern wie in den Angeboten von Sozial- und Selbsttechnologien. Er verspricht nicht nur Glückseligkeit, sondern enthält zugleich die Drohung, wer dem kategorischen Imperativ zur Eigenverantwortung nicht nachkommt, wird mit dem gesellschaftlichen Absturz bestraft. Also nicht mehr der postulierte Gott, sondern dieser Ton übernimmt nun die Verantwortung für Glückseligkeit und Bestrafung. Das Tückische in dieser Konstellation von Verpflichtung und Versprechen bzw. Drohung ist die Unabschließbarkeit der Optimierungszwänge. Angesichts der sich erst recht mit der Krise verschärfenden Konkurrenz, ist das unternehmerische Selbst nie gut genug. Es muss immer besser werden, sich von den Konkurrentinnen unterscheiden. Analog zu den in der Konkurrenz produzierenden Unternehmen hat es dann einen Vorteil, wenn es etwas anders macht als die Konkurrentinnen. Es ist konfrontiert mit der Norm, nicht konformistisch zu sein, anders zu sein als die anderen, sich durch sein Alleinstellungsmerkmal von ihnen zu unterscheiden, ohne natürlich dabei wahrzunehmen, dass es in der zerreißenden Uniform der Verhältnisse steckt. Wenn das unternehmerische Selbst angesichts der ihm aufgeladenen Verpflichtungen scheitert, ist das kein Impuls zur Unterbrechung zwecks individueller und gesellschaftlicher Reflexion, sondern verpflichtet zu einem neuen Anfang. Die Pleite wird zur Herausforderung, es mit Hilfe von Schuldner- und Selbstmanagementberatung wieder von Neuem zu versuchen. Auf jedes Scheitern folgt ein neuer Anfang, sprich ein neues Projekt. Der unabschließbare und so gleichsam unendliche Imperativ bleibt immer der gleiche. Sei aktiv, nimm dein Leben in die Hand, sei dein eigener Chairman. Dieses Ethos individueller Verantwortung und Autonomie, wie auch Bröckling das nennt, treibt in die Depression. Nicht mehr der für die Neurose charakteristische Konflikt zwischen eigenem Wollen oder psychoanalytisch gesprochen zwischen S und Trieb, zwischen S, was für Trieb steht, und Ich auf der einen und dem von außen geforderten Sollen auf der anderen Seite steht im Vordergrund, sondern die Kluft zwischen den geforderten Anstrengungen, die sich die Individuen frei und autonom zu eigen machen sollen, und den nie ausreichenden, nie abzuschließenden, unendlichen Bemühungen. Hinter dem unternehmerischen Selbst, das alles kann, wenn es nur will, verbirgt sich sein Gegenteil, das unzulängliche, depressive Individuum, das nicht mehr kann, was und wie es soll. Als narzisstischen Sozialtypus verstehen. Ihm wird es immer unmöglicher, Objektbeziehungen aufzubauen. So ist er auf sich selbst zurückgeworfen, auf seinen Größenwahn, mit dem Versagensängste und Kleinheitsgefühle abgewehrt werden und zugleich auf das ganze Elend seiner Unzulänglichkeiten. Diese Vorerkrankungen wurden aus der kapitalistischen Normalität als Erkrankungen mitgenommen, über die sich verschärfend noch einmal das Coronavirus gelegt hat. Nun komme ich zum letzten Teil, zur Frage nach der Normativität von Demokratie als offener Gesellschaft. In der Corona-Krise stehen sich zwei auf den ersten Blick konkurrierende normative Orientierungen gegenüber, die sich als Ruf nach Solidarität und nach Freiheit Gehör verschaffen wollen. In der ersten Phase der Pandemie wurde politisch Solidarität eingefordert, um die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung zu legitimieren und durchzusetzen. Genau das aber stieß auf die Grenzen der staatlich finanzierten Absicherungen, wie auf die recht begrenzten sozialen und emotionalen Ressourcen, ohne die kapitalistische Normalität leben zu können. Schon bald wurde die Rhetorik der Solidarität von der krisenvertrauten Rhetorik der Eigenverantwortung überlagert, beziehungsweise beide Rhetoriken vermischten sich wirr durcheinander. Kapitalistische Normalität und freiheitliche Demokratie können mal mehr solidarisch verantwortlich, mal selbstbezüglich und eigenverantwortlich agieren, mal mit mehr Staat, mal mit mehr Markt, mal so und kreuz und quer. Dabei sind Demokratie und Rechtsstaat normativ gesetzt. Im Rahmen demokratischer Normalität sollen demokratische Prozesse ausgehandelt werden. Alles kann diskursethisch frei und demokratisch verhandelt werden, nur nicht der demokratische Rahmen selbst. Entsprechend gilt das, was Alex Demirovic in der Debatte um die Corona-Maßnahmen offenherzig ausgeplaudert hat. Zitat: Wir behalten unsere Freiheit und treffen Entscheidungen, die entweder autoritär, liberal, sozialdarwinistisch oder autonom sozialistisch sein können. Zitat Ende. Solchem Aushandeln aber ist eine objektive Grenze gesetzt, die aus dem Schwinden der Arbeit resultierende Grenze der Kapitalverwertung. Diese objektive Grenze kann immer wieder dadurch unsichtbar gemacht werden, dass sowohl die Demokratie als auch die Diskurse des Aushandelns sich in einem transzendental-idealistischen Horizont bewegen. Transzendental meint, im Unterschied zu Ontologien, die von substantialistisch bzw. essentialistisch zu bestimmenden Inhalten ausgehen, also transzendental meint, den immer offenen Horizont von Demokratie und diskursethisch bestimmten Aushandlungsprozessen. Das macht die sogenannte offene Gesellschaft aus. Idealistisch ist dieser Horizont, weil er mit Idealismen verbunden ist. Dem Horizont einer idealen Demokratie ebenso wie dem Aushandeln in idealen Diskursen. Es kommt darauf an, sich diesen Idealen gleichsam asymptotisch anzunähern, ohne sie real erreichen zu können. Das impliziert eine falsche oder schlechte Unendlichkeit. Falsch oder schlecht, weil sie sich im Rahmen der Endlichkeit bewegt. Unter dem Strich lassen sie Demokratie in Diskurs zu einer ewigen, das heißt zeitlosen Angelegenheit werden. Die Ideale sind nie erreicht, also muss der Prozess der Annäherung im transzendental gesetzten Horizont von Demokratie und Diskurs unendlich weitergehen und immer von Neuem beginnen. Genau das macht blind für die Zeitlichkeit der kapitalistischen Entwicklung und die Zeitlichkeit ihrer objektiven Grenze und damit Krise. Je mehr sich die Krisenverhältnisse zuspitzen, desto mehr legt sich ein Diskurs nahe, der ethisch zu sozialdarwinistischen Ergebnissen des Aushandelns führt, die Demirovic als Möglichkeit in den Prozess demokratischen Aushandelns sehr ausdrücklich einschließt. Abgesehen davon, dass mit der Krise der Kapitalverwertung sich auch die Demokratie in einem Prozess der Auflösung befindet, wäre denkbar, dass Sozialdarwinismus die vorherrschende Variante der Demokratie wird oder sich im Verwildern auch von deren Verfahren ablöst. Mit dem Einbrechen der Arbeit, und damit komme ich noch einmal auf die Frage Subjekt und Normalität, brechen auch die Grundlagen für das sich autonom und frei dünkende Subjekt ein. Es wird zu einem leeren Subjekt mit Nullidentität. Damit, dass seine Hüllen fallen, ist das Subjekt aber nicht einfach verschwunden. Als bodenloses und leeres Subjekt muss es die Krise verarbeiten. Eine Facette dieser Verarbeitung artikuliert sich in Corona-Zeiten verstärkt im Ruf nach der Normalität der kapitalistischen Verhältnisse. Sie verspricht Freiheiten, die angesichts ihrer Einschränkungen noch einmal idealisiert werden. Eine Normalität, die dem Leben der Einzelnen Halt und normative Orientierung bietet. Hinzu kommt das Entlastungsmoment. Die mit dieser Normalität bereits verbundenen sozialen und psychisch-sozialen Probleme können nun den Corona-Maßnahmen angelastet werden, ohne zu sehen, dass Corona nicht deren Ursache, sondern deren Verschärfung ist. Überlagert oder verdrängt werden kann, dass bereits in der kapitalistischen Krisennormalität die Subjekte halt- und orientierungslos werden und im Leeren zu versinken drohen. Genau das ist die Vollendung einer Freiheit, die frei ist von somatischer und inhaltlicher Materialität, sowie die Vollendung einer Autonomie, die frei ist von sozialen Beziehungen. Aber auch das ist nichts prinzipiell Neues, sondern geht damit einher, dass die inhaltlich substanzlosen Subjekte auf ihr Funktionieren konditioniert und so ersetzbar werden. Bereits in der Dialektik der Aufklärung hatten Adorno und Horkheimer ahnungsvoll darauf hingewiesen, Zitat, jeder ist nur noch, wodurch er jeden anderen ersetzen kann, fungibel, ein Exemplar. Er selbst, das Individuum, ist das absolut Ersetzbare, das reine Nichts. Zitat Ende. Selbst wenn der Ruf nach Rückkehr zur kapitalistischen Normalität vor allem von Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen zu hören ist, stimmen Kritikerinnen und Befürworterinnen der Maßnahme in der Affirmation der kapitalistischen Normalität selbstverständlich überein. Heftig gestritten wird nur über die Wege der Rückkehr zur gemeinsam affirmierten Normalität. Dabei können sich das Insistieren auf Solidarität und auf Freiheit zeitweilig gegenüberstehen, aber auch in den Einzelnen wirr durcheinandergehen. Der eine Pol pocht auf Solidarität im Durchhalten der Maßnahmen. Er will zurück zur Unterwerfung unter die kapitalistische Normalität bei möglichst hohem Schutz der Gesundheit und ohne den ja auch für die Wirtschaft, wie immer betont wird, schädlichen Wechsel von Lockdown und Lockerungen. Dabei nimmt die Verwilderung, die Verschärfung psychosoziale Schädigungen in Kauf. Den anderen Pol repräsentiert die liberale Fraktion, die für Freiheit und demokratische Grundrechte eintritt. Sie ist eher bereit, Kranke und Tote in Kauf zu nehmen, wie das in der Normalität der demokratischen Freiheiten ja sowieso üblich ist. Was hat das mit Kant zu tun? Dazu eine kurze zusammenfassende Bemerkung. Als Oberlehrer der Moral hat Kant die Prinzipien von Freiheit und Autonomie so mit dem Handeln verbunden, dass alles ethisch korrekte Handeln in diesen metaphysischen bzw. transzendentalen Prinzipien ihre Grundlagen hat. Um als überzeitliche Prinzipien gesetzt und einen Sollensanspruch als absolute moralische Verpflichtung formulieren zu können, müssen sie formal, also frei von materialer Inhaltlichkeit bleiben. Eine kritische, notwendige inhaltliche Reflexion der Verhältnisse bleibt außerhalb der auf formaler Autonomie und Freiheit, formalen Verpflichtungen und Rechten konstituierten Ethik. Real sind sie immer schon vorausgesetzt. Entsprechend haben ethische Diskurse zu prüfen, inwieweit eine ethische Forderung mit den vorausgesetzten
Es hakt wieder, Harry.
Einbrechenden Subjekte die Verpflichtungen.
Harry, Entschuldigung, es hakt wieder. Bei ethischen Voraussetzungen, kannst du da wieder einsetzen?
Der ist relativ kurz, der Abschnitt. Es geht schneller, wenn ich jetzt nicht das suche, sondern wenn ich dann nochmal neu einsetze. Als Oberlehrer der Moral hat Kant die Prinzipien von Freiheit und Autonomie so mit dem Handeln verbunden, dass alles ethisch korrekte Handeln in diesen metaphysischen bzw. transzendentalen Prinzipien ihre Grundlagen hat. Um als überzeitliche Prinzipien gesetzt und einen Sollensanspruch als absolute moralische Verpflichtung formulieren zu können, müssen sie formal, also frei von materialer Inhaltlichkeit bleiben. Eine kritische, notwendig inhaltliche Reflexion der Verhältnisse bleibt außerhalb der auf formaler Autonomie und Freiheit, formalen Verpflichtungen und Rechten konstituierten Ethik. Real sind sie aber immer vorausgesetzt. Entsprechend haben ethische Diskurse zu prüfen, inwieweit eine ethische Forderung mit den vorausgesetzten Verhältnissen zu vermitteln ist. Je mehr diese Vermittlung an den einbrechenden Verhältnissen scheitert, dürfen sich die ebenso einbrechenden Subjekte die Verpflichtungen, die sich aus dem Aushandeln ergeben sollen, um die Ohren schlagen und mit den entsprechenden Moralkeulen aufeinander eindreschen, wenn die Ergebnisse nicht mit den jeweiligen Befindlichkeiten übereinstimmen. Bis dahin.